In Sorge war ich heute Morgen, wie Sie bei diesen rutschigen Straßenverhältnissen gesund hier ankommen. Ich freue mich, dass Sie diesen Weg gemeistert haben und hoffentlich nicht zu Schaden gekommen sind. Wir freuen uns auch, dass unsere jungen Leute gestern spät in der Nacht noch von ihrer Skifreizeit, abgesehen von einigen Knochenbrüchen, gesund hier angekommen sind. Wir wollen diesen Gottesdienst im Namen Jesu beginnen. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wir wollen miteinander das Lied singen von der großen Geborgenheit, das uns Martin Luther geschenkt hat. Ein feste Burg ist unser Gott. 201, alle vier Verse. Unser Gott und Herr, in diesen bewegten Tagen erschrecken wir über so viel Gefahr und Unruhe in der Welt. Und doch willst du, unser Herr, unseren Blick auf einen ganz anderen Kampf lenken. Wie wir selbst täglich versucht und umkämpft sind. Wie dunkle Mächte uns von dir wegreißen wollen. Wie wir versucht werden, nur um dir untreu zu sein. Ach Herr, da versagen wir so oft. Da wagen wir so wenig. Da sind wir dir so oft ungehorsam und brechen dein Wort und deine Gebote und wir sündigen. Da gib uns heute Morgen wieder die Klarheit, wie wir allein bestehen und siegen können vor dir. Herr, wir kommen auch aus der Arbeit der letzten Tage, aus dem, was uns dort erfüllt hat. Wir wollen vor dir bekennen, wo wir gesündigt haben gegen dich, wo wir Unrecht getan haben. Und du allein kannst uns diese Schuld vergeben. Du musst uns aber auch korrigieren und uns den Blick schenken für den Gehorsam, den du von uns erwartest. Wir danken dir, dass wir bei dir Frieden bekommen und dass du eine feste Burg bist, wo wir uns bergen können, auch in aller Angst, auch in aller Not, die uns bedrängt. Wir wollen dir in der Stille sagen, was uns bedrückt. Wir beten in der Stille. Lass leuchten dein Angesicht, Herr, so genesen wir. Amen. Jetzt freuen wir uns, dass Herr und Frau Ringeisen uns ein Lied singen.
Wir haben eben gesungen, der Herr ist eine feste Burg. Und diesen Gedanken greift dieses Lied auch auf. Sie kennen es vielleicht schon, zumindest den Refrain, und wir laden Sie ein, mitzusingen. Er heißt, mit meinem Gott kann ich Wälle zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen.
Mit meinem Gott kann ich Wälle zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich Wälle zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen. Du bist Gott, mein Fels, mein Hort, meine Burg, mein Schild und Schutz. Meine Stärke, Gott der Festung und des Heils. Mit meinem Gott kann ich Wälle zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich Wälle zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen. Wenn mich auch der Feind bedrängt, schau ich auf zu meinem Gott, er errettet mich mit seiner Siegesmacht. Mit meinem Gott kann ich Wälle zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich Wälle zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen. Wie ein Blitz voll Kraft und Macht erhält er meine Nacht, zersprengt die Ängste, Zweifel und Gefahr. Mit meinem Gott kann ich Wälle zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich Wälle zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen. Er ist Gott der Ewigkeit, des Äons, des ganzen Alls. Gibt es Dinge, die für ihn unwandelbar? meinem Gott kann ich Welle zerschlagen. Mit meinem Gott über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich Welle zerschlagen. Mit meinem Gott über Mauern springen. Wer glaubt nicht meinem Gott, seiner Herrschaft, seiner Macht, seiner Tatkraft, seinem Rate, seinem Plan? Mit meinem Gott kann ich Welle zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich Welle zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen.
Wenn Sie es einmal erlebt haben, wenn die Wellen kommen beim Baden, die großen Wellen, die einen ganz runterdrücken bis auf den Boden des Meeres, wissen Sie, wie das immer ein Bild ist, auch für die großen Sorgenberge und für die großen Unruhen. Und wenn das einen in die Tiefe zieht, auch das wunderbare Bild aus dem Psalm, dass ich mit meinem Gott über Mauern springen kann, das sollen Sie erfahren, auch in Ihrem Leben. Wir singen, wir lesen nun als Schriftlesung Psalm 46. Ihr kommt doch noch mit dem zweiten Lied. Ja, wenn das so lange stehen könnte, ist einfach, wenn das stehen bleibt. Wir lesen den Psalm 46. Das Lied, nachdem Martin Luther diesen herrlichen Choral gedichtet hat, eine feste Burg ist unser Gott. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen, die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet. Der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschleckt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz.
Einige oder vielleicht auch viele von Ihnen waren bei dem Evangelisationskongress auf dem Killesberg. Und ich weiß nicht, ob Sie das Kongresslied schon kennen. Wir laden auch die alle ein, die das schon kennen, das Lied mitzusingen. Und die, die mit der Zeit schnell reinkommen, natürlich auch. Verstehen Sie uns vom Text?
Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Das Brot bist du für den, der Lebenshunger hat, und wenn er zu dir kommt, machst du ihn wirklich satt. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Die Tür bist du für den, der an
an sich selbst verzagt. Du machst ihn frei, wenn er ein Leben mit dir wagt. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Der Hirte bist du dem, den Lebensangst verwirrt, begleitest ihn nach Haus, dass er sich nicht verirrt. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Der Weinstock bist du dem, der Kraft zum Leben sucht. Wenn er ganz bei dir bleibt, dann bringt er gute Frucht. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht.
Ganz herzlichen Dank. Wir leben in einer Zeit, wo man eine große Sehnsucht nach Frieden hat. Und dennoch müssen wir selber einen Kampf bestehen. Einen Kampf, der in unserem Leben sich abspielt. Ein Kampf mit all den dunklen Einflüssen des Teufels. Wir singen das Lied 524. Herr, habe Acht auf mich. 524, jetzt die Verse 1 bis 7. Sollten Sie die Melodie nicht kennen, eine schöne Telemann-Melodie, dann probieren Sie es. Sie werden mitgezogen und Sie werden Freude an diesem Lied haben und an diesen Gebetsbitten. 524, die Verse 1 bis 7.
Thank you.
Unser Predigtext steht in Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 1 bis 11. Heute am Sonntag in Vukavice beginnt ja nach einer uralten, jahrhundertealten Tradition, lang zurückreicht in die vorreformatorische Zeit, die Fastenzeit. Und darum ist dieser Text meist auf diesen Sonntag in Vukavice gelegt. Ich möchte aber doch einmal klarstellen, dass es ein Missverständnis war, als ob man mit leiblicher Übung den Teufel besiegen kann. Das zeigt ja auch diese Geschichte, dass der Teufel sich besonders auch in Fastenzeiten tummelt. Und ich habe da am Radio wieder gehört, dass da manche sich in diesen Tagen ganz hehre Entschlüsse vornehmen und sagen, da wurde erzählt von einem Buben, der sagt, er wolle 7 Wochen ohne Lüge leben, aber nachher wieder feste drauf, nicht? Oder Ehepaar sagt 7 Wochen ohne und nachher volle Pulle wieder, machen wir wieder weiter. Also das hat keinen Wert, eine Fastenzeit, sonst geht um einen Sieg über den Bösen. Und das wird uns interessieren, wie können wir den Teufel besiegen? Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da Jesus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu Jesus und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Das ist dieser herrliche Psalm, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, Psalm 91. Der Versucher benutzt dieses schöne Psalmwort, um Jesus zu versuchen. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn deinen Gott und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Ich habe vor ein paar Tagen einen Buben gesehen, der beim Schlecker seinen Zettel zum Preisausschreiben in die große Trommel warf. Und voller großer Erwartung war, ihm möge doch der große Preis beschieden sein. Das ist die Hoffnung, mit der man viele begeistern kann. Vielleicht gewinne ich den großen Preis. Ich habe als Junge auch bei Preisausschreiben mitgemacht und soweit ich mich erinnern kann, nie was gewonnen, außer einmal. Da war in unserer Jungschar-Zeitschrift, also ich war vielleicht 13 Jahre alt, eine Bildbetrachtung. Und da sollte man einen Aufsatz dazu schreiben. Schade, dass ich damals keine Kopien meiner schriftlichen Ergüsse machte. Ich hätte mich sicher heute noch erheitern können. Denn ich habe irgendeinen Buchpreis oder ein Heftchen oder irgendetwas Kleines gewonnen und ich war mächtig stolz darauf, dass ich einen Preis errungen habe. Das war eine Bildbetrachtung zu Dürers Kupferstich, Ritter, Tod und Teufel. Sie kennen doch dieses Bild, wo der Ritter aufrecht in seiner Rüstung auf dem Gaul sitzt, das ganze Bild ist ausgefüllt durch diesen starken, durch dieses starke, schöne Pferd. Und da steht vorne, man sieht so halb verdeckt nur der Tod, aber er sitzt auf einer Schindermähre, die den Kopf nach unten senkt. Das macht dem Ritter nichts aus. Und hinten ist der Teufel noch, aber der kann diesen Ritter auch nicht ängstigen. Oben sieht man das Schloss, die Burg des Ritters. Ich kann mir vorstellen, wie ich damals meine Bildbetrachtung machte, dass wir uns nicht fürchten brauchen. Auch als Christen nicht fürchten brauchen, vor der Macht des Teufels, vor der Macht des Todes. Aber heute, wo man doch ein bisschen älter geworden ist, möchte ich sagen, stimmt ja alles nicht mit der Rüstung, weil wir alle verwundbar und verletzlich sind. Wir sind schwach, wir sitzen nicht wie dieser starke Kämpfer und Krieger auf dem Pferd, einen Blick gerade ausgerichtet, sondern wir sind doch alle mehr oder weniger angeschlagene Leute, schwache Leute. Und darüber muss heute geredet werden, weil wir so viele Niederlagen haben, Enttäuschungen. Und weil die Angst oft unser Herz umkrampft und wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Und dann ist gut, wenn wir auf Jesus blicken, wie Jesus kämpft und wie Jesus siegt. Das ist mir auch heute wichtig für die Predigt. Wir stehen in einem Kampf, das ist mein erster Punkt. Wir stehen in einem Kampf. Jesus hat sich eben von Johannes taufen lassen am Jordan und plötzlich kam eine Stimme, wo Gott noch einmal laut bestätigt, das ist mein lieber Sohn. Und Jesus steht nun in der ganzen Machtfülle Gottes da. Und sein erster Weg führt in einen Kampf mit dem Teufel. Gibt es überhaupt einen Teufel? In unserer aufgeklärten Zeit lachen viele und sagen, müsste mir vom Teufel seiner Großmutter noch Geschichten erzählen, was soll denn das sein? Wir glauben doch nicht mehr solche Hirngespinste. Dabei können wir selbst auf Schritt und Tritt die Macht des Teufels auch in unseren Tagen erfahren. Nicht bloß im Kriegsgeschehen, in unheimlichen Unrechtstaten, sondern auch in unserem eigenen Leben. Und ich bin so froh, dass die Bibel das klarstellt, dass sie immer vom Fürsten der Welt redet, dass Gott viel von seiner Macht für uns aus unerklärlichen Gründen dem Satan überantwortet hat. Wir können nicht wissen, warum. Er darf wüten. Er darf herrschen, aber Jesus nimmt den Kampf mit ihm auf und er geht genau dorthin. Das ist jetzt wichtig. Die erste, wir sagen heute programmatische Tat, also die das Programm Jesu enthüllt, war, die Werke des Teufels zu zerstören. Weil wir Menschen alle, von den ersten Menschen an, ja längst gefangene Satans sind. Von uns kann sich keiner den Einflüsterungen Satans entziehen. Teufel ist der große Diktator. Bloß das ist schlimm. Wir folgen ihm bewusst. Er hat unser Ja, wir haben ihm oft unser Ja gegeben. Und jetzt geht Jesus hin und nimmt den Kampf auf und will diesen Diktator der Welt stürzen. Jesus wird vom Geist in die Wüste geführt. Der Heilige Geist führt ihn dorthin. Wir interessieren uns ja, wie die Äußerungen des Heiligen Geistes sind. Es ist interessant, dass wir in der Bibel sehen, eine wichtige Äußerung des Geistes Gottes und seiner Führung ist, dass er uns in die Auseinandersetzung mit der Teufelsmacht führt. Und ich bin überzeugt, wo in Ihrem eigenen Leben der Heilige Geist wirkt. Und er wirkt ja, sobald wir uns im Glauben für Gott öffnen und seinem Geist Raum geben. Da fängt in ihrem eigenen Herzen ein Kampf an. Sie spüren erst ihre Unreinheit, ihre gemeinen Gedanken. die unlauteren Triebe, von denen wir eben gesungen haben, Menschengefälligkeit und all das Böse, das uns umklammert hat. Und dann stehen sie sofort in diesem schweren Kampf, in dieser harten Auseinandersetzung und sie versuchen zu kämpfen und zu ringen. Das ist das Erste. Da merkt man die Wirkung des Geistes Gottes, dass man überhaupt sensibel dafür wird, dass man merkt, das ist die Kampffront meines Lebens. Manche, die meinen, wenn sie über diese Stelle reden, die Wüste sei ein heiliger Platz, ein Platz der Meditation und der Stille. Vielleicht kennen sie die Wüste nur aus dem Urlaubsprospekt oder als Tourist. So mag man die Wüste erleben. Es ist ein gewaltiges Naturschauspiel in der Wüste. Aber die Wüste macht den Menschen klitzeklein. Da spürt man die Kälte in der Nacht, die Hitze am Tag. Da spürt man erst die Weite, die unendliche Weite. Und die harten Lebensbedingungen, da verzagt man am Leben. Wer hinausgeht in die Wüste, der spürt erst, wie hilflos, wie klein das Menschenleben ist. Jesus ward vom Geist da hinausgeführt. Nur, dass Sie es wissen, der Heilige Geist macht uns nie groß. Das ist ein Irrtum. Das stimmt irgendwo auch nicht, wenn Leute kommen und sagen, ich habe den Heiligen Geist, und sie machen große Sprüche. Der Geist Gottes will uns klein machen. Geist Gottes will Jesus dorthin führen, wo allein Kraft und Macht ist. Nicht in die äußere Schau, nicht in das Spektakuläre, hinaus in die Wüste. Und dort in den Kampf mit den Mächten der Finsternis. Und dort tritt der Teufel zu Jesus und stellt ihm die Frage, die ja uns so sehr bewegt, die Brotfrage. Die Brotfrage ist doch die entscheidende Frage schon des letzten Jahrhunderts und erst recht unseres Jahrhunderts. Das Wichtigste ist doch, was ein Mensch ist, was er hat, was er bekommt, was er Geld hat, wie er sein Leben baut. Das ist doch die Sache, das, was man mit den Händen betasten kann. Und Jesus, der 40 Tage und 40 Nächte nicht gegessen hatte, gerade in solch einer Fastenzeit, bricht ja die ganz kreatürliche Sehnsucht nach Essen auf. Und er fordert und sagt, du kannst doch, du bist doch der Sohn Gottes, jetzt löse doch das, was bestimmend ist. Dass die Brotfrage das Wichtigste ist, das haben die Sozialisten betont, das haben die Freidenker immer betont, die haben ja den Spruch erfunden. Der Mensch ist mit einem S, was er ist, mit scharf S. Verstehen Sie? Der Mensch ist das, stellt das dar, was er ist. Der Mensch ist, was er ist. Das ist das Ganze. Das ist mein Glaube. Mein Glaube ist, 2 Pfund Rindfleisch gibt eine gute Suppe, sagen heute noch Freidenker. Da brauche ich sonst nichts mehr. Das ist die Lebensfrage. Und in unserem Jahrhundert ist es ja so, dass selbst die Christen sagen, wir wollen in der Welt keine Bibelsprüche erzählen, die Menschen brauchen Brot, und das ist das Erste, was die Welt braucht. Wer will denn das leugnen? Wo in der Welt Millionen verhungern? Auch bei Jesus ist es so offenkundig, er braucht Brot, jetzt braucht man Brot, weil ein Mensch sonst untergeht und umkommt. Was ist eigentlich schwierig an dieser Versuchung? So selbstverständlich, ist doch nichts Böses dabei. Und Jesus nimmt ein Zitat, und das müssen Sie aufschlagen. 5. Mose 8, Vers 3. Und dort wird an die Wüstenwanderung des Volkes Israel erinnert, wo das Volk durch ganz viele Engpässe leiblicher Not ging, wo sie nichts mehr zu essen hatten. Und dann heißt es, Gott demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt. Und wenn Sie es hier noch einmal verstehen wollen, dass wir alle längst schon falsch liegen, wenn wir meinen, es gäbe vorrangige Fragen in unserem Leben, Jesus bestreitet es uns. Der Mensch lebt nicht vom Brot. Und wenn wir Christen irgendwo helfen, wenn in diesen Stunden unsere Krankenschwestern von der Gemeinde durch die Häuser gehen, dann ist es eben nicht nur die medizinische Hilfe, wenn sie nicht gleichzeitig den Menschen das Wort des Lebens mitbringen. In aller kirchlichen Diakonie und Sozialarbeit ist es umsonst, wenn man irgendwo helfen will, wenn man den Menschen nicht gleichzeitig hilft, dass er heimfindet zu Gott. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Vielleicht spüren wir es heute mit unseren übervollen Geldbeuteln, Häusern, dicken Autos, dass die Seele nicht sättigt. Das sagen wir dann so schnell. Aber ziehen wir die Konsequenzen, dass es in unserem Leben eben nicht zuerst um Arbeit geht, sondern ob unser Leben von Gott wieder geprägt und gesegnet ist, ob wir ihn an erster Stelle haben, ob er der Herr meines Lebens ist. Ist er, der mich führt? Oder haben wir der Brotfrage, der Leibfrage zu viel Raum eingeräumt bei uns? Sind wir so selbstverständlich auf die Versuchungen hereingefallen? Jesus hat es deutlich gemacht, dass es ihm nicht um Essen geht, sondern um Welterlösung. Dass er den Weg zum Kreuz geht. Und dass er darum hungern kann. Und dass er darum auch leibliche Nöte ertragen kann. Und dass manches zurücktreten kann, weil das Wichtigste ist im Leben. Und wir müssen es wieder neu lernen, was in unserem Leben die Hauptsache ist, wo Gott der Herr über uns bestimmen will. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ich will Sie einfach fragen, können Sie in Ihrer vielen Tagesarbeit, und ich bewundere Sie, wie toll Sie arbeiten können, auch am Morgen des Tages nur 15 Minuten einmal alles zurückstellen und hören, was Gott Ihnen sagt. Wenn Sie daran sparen, brauchen Sie sich nicht wundern, wenn Sie mit Ihren Lebensproblemen immer fertig werden. Wenn Sie keine Zeit mehr haben für Gottes Wort, wenn Sie nicht mehr hören können, denn davon lebt man. Das Zweite, wir alle sind verführbar. Das ist so schwer, dass der Teufel sich meisterhaft kostümieren kann. 1. Petrusbrief, Kapitel 5 steht, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und jetzt lesen wir hier am Anfang der Wirksamkeit Jesu, dass sich der Teufel mit Vorliebe am Tempel aufhält. Er führt Jesus auf des Tempels Sinne. Wissen Sie, dass der Teufel sich mit Vorliebe auch in Kirchen bewegt? Und der kann wunderbar frommen, der kann Bibelworte zitieren. Und darum ist die Versuchung so schwierig. Es gibt immer wieder Christen, die machen das ganz simpel, die sagen, also da draußen ist die Welt, da ist der Teufel und hier in den frommen Gebäuden, da ist also die Heiligkeit Gottes, das ist alles auf den Kopf gestellt. Der Teufel wohnt ja in unserem Herzen. Der Herr weiß doch genau, wie er uns beherrschen kann. Und darum führt er Jesus auf die Zinne des Tempels, das ist oben auf der Mauer, der hohe Blick hinunter in die Tiefe. Nun müssen Sie wissen, dass die Mauern, da hat man ja ausgegraben, genau nochmal so tief waren früher, wie man sie heute sehen kann. Doppelt so hoch, wie sie heute sind. Und dort oben steht er und sagt zu Jesus, spring doch. In den Abgrund springen, das kann man nicht. Also nicht bloß ich bin schwindelig. Das ist nicht leicht. Wie soll man da springen können? Aber da gibt es doch so Psalmzitate. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf seinem Weg. Spring doch. Sagen Sie, was ist eigentlich daran böse? Warum soll Jesus nicht den Sprung machen? Nun haben ja Ausleger immer dazu gedichtet, dass das so ein Schauwunder gewesen wäre, weil da so viele Pilger zum Tempel strömen, hätte Jesus so ein tolles Wunder da fabrizieren sollen. Ich las in einer anderen Predigt etwas, was mir so tief Eindruck gemacht hat, dass ich es hier einfach wiedergeben will. Da schreibt ein Prediger aus unserem Jahrhundert, sagt, wenn man auf der Schwäbischen Alb oben steht und sieht die Schmetterlinge über dem Abgrund tanzen, dann denkt man eigentlich, wollte ich auch so über dem Abgrund schweben können. Und das denken besonders Leute, die spüren, dass sie in die Tiefe gerissen werden. Leute, die mit der Krankheit kämpfen, sagt dieser Schriftausleger. Und dann hören sie die Versuchungsworte,
Steht da nicht in deiner Bibel, ich bin der Herr, dein Arzt? Du brauchst gar keinen Arzt, du kannst auch so gesund werden. Steht nicht in deiner Bibel, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, dann sag zu diesem Berg, hebe dich hinweg und du wirst gesund werden. Komm, probier's doch. Du glaubst bloß nicht richtig. Du brauchst all die natürlichen Dinge dieser Welt nicht mehr. Durch die Jahrhunderte hindurch war das ja eine Versuchung für Christen. Jetzt möchte ich ganz klar dazu sagen, dass wir alle mächtige Wunder Gottes erleben. Und in unserem Leben hat das Gott auf eindrückliche Weise gezeigt. Er hat viel tausend Weisen zu retten aus der Not. Gerade in Krankheitsnöten haben wir Dinge erlebt, ohne die Mitwirkung der Ärzte. Wunder über Wunder. Und in anderen Lebensnöten, er reiset aus dem Tod. Aber ist nicht manches ähnlich, auch heute, dass das eine Versuchung sein kann? Ja, was ist jetzt Versuchung? Was ist Glauben? Was ist Versuchung? Ich möchte doch Gott viel zutrauen. Ich will ihn doch ehren mit meinem Glauben. Wissen Sie, wo der Unterschied liegt? Dass ich nicht Gott versuchen darf. Und das ist wieder aus der Wüstengeschichte, aus der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Dort wird erinnert, und wieder, wenn Sie das Zitat nachlesen, ist es die Stelle von Massa und Meribah, wo sie dürsteten in der Wüste. Und da haben sie Gott herausgefordert und haben gesagt, aber Gott, jetzt musst du. Und Gott muss nicht. Ich erschrecke immer wieder, wenn ich in diesen Tagen, so sehen wir es immer wieder in den Zeitschriften der Dritten Welt, Inserate sehe von Evangelisten, die sagen, wir können alle heilen. Glauben Sie doch den Spruchbeutel nicht. Glauben Sie doch den Spruchbeutel nicht. Der Verlogen. Das kann jetzt der Antichrist. Und so groß sind die nicht. Gott lässt seine Leute auch manchmal warten. Und wenn Sie die Gottesboten in der Bibel sehen, dann schenkt Gott Wunder. Und Jesus hat Wunder getan, aber er hat Wunder auch verweigert. Weil Gott die Stunde setzt und es ist nicht unser Kommando. Wir sitzen nicht am Drücker, wir sind die Beter. Wir dürfen auf die Knie gehen und von Gott große Wunder erbitten. Und das tun wir auch in den Kranken bitten. Ich darf Ihnen sagen, dass wir auch in der Gemeinde nach Jakobus 5 verfahren und mit lieben Ältesten oder Mitchristen auch über Kranken beten und Gottes Wunder erbitten. Aber wir sagen immer wieder, ich kann über Gott nicht verfügen und ich will nicht über Gott verfügen. Wenn Gott den Kreuzesweg vorhat, wie er es bei seinem Sohn vorhatte, dann führt er auch den Passionsweg. Und das ist der Unterschied. Und darum ist die teuflische Versuchung so gefährlich, gerade für fromme Christen. Und Jesus hat den Weg des Leidens geheiligt, dass man ihn gehen kann. Auch den Weg, wo man oben steht und sagt, und ich springe nicht, weil ich Gott nicht versuchen will. Mein letzter Punkt, wir sollen siegen. Die ganze Geschichte ist ja etwas Unheimliches. Wenn solch eine Teufelsmacht da ist, ich habe heute Morgen nicht vom Golf gesprochen. Und nicht vom Krieg. Ich habe von unserem Leben gesprochen, aber das soll uns nicht überraschen, dass in dieser Welt der Teufel herrscht. In allen Auswirkungen, und zwar bis hinein in die fromme Gemeinde, bis in unser eigenes Herz. Aber da steht ja am Ende da, dass Jesus den Teufel wegschüttelt. Weg, weg, sagt er, weg, und dann muss der gehen. Das möchte ich am Ende nicht unterschlagen. Und wenn unsere Zeit auch aus ist, lassen Sie mich das noch sagen. Jesus hat Macht, dem Teufel zu gebieten und er kann gar nicht mehr kommen. Ja, er darf uns nicht mehr antasten. Jesus ist der Einzige, der Macht hat und ihm vertraue ich. Ich habe diese Macht nicht, ich habe diese Vollmacht nicht, aber Jesus hat die Macht. Ich will mich in Jesus bergen, ich will auf Jesus blicken. Ich will Ihnen am Ende vom Sieg sagen, wir haben begründete Zuversicht, so habe ich heute die Predigt überschrieben, begründete Zuversicht in einer unheimlichen Welt. Wir können glauben und hoffen und auftreten, ein feste Burg ist unser Gott und wenn die Welt voll Teufel wäre, kann nichts machen. Er kann nichts machen, wo ich in Jesus geborgen bin. Er ist mein Schutz, er ist mein Halt, er muss mich bergen, ich will mich an ihn anlehnen, ich will ihn lieben, er soll in meinem Herzen regieren. Aber achten Sie noch kurz auf diese letzte Versuchung. Das ist ja so tückisch. bei dieser letzten Versuchung, wie er zu Jesus sagt, schau, die ganzen Reiche der Welt, es gehört alles mir, alles. Die Fabriken, die Büros, die Schulen, die Universitäten, die Akademien, die Kirchen, alles mir. Ich habe überall meine Finger drin. Das ist mein Herrschaftsbezirk, die Menschen. Jesus, wenn du in dieser Welt überhaupt was willst, musst du mich anbeten. Es könnte ja für uns eine Versuchung sein, dass wir manchmal in dieser Welt Raum gewinnen wollen, Anerkennung. Wir sagen, wir kommen in der Welt nicht an, wenn wir uns nicht den Gesetzen der Welt beugen. Jesus hätte nur einen kurzen Knicks machen müssen. Der Teufel verlangte nicht ein Verschreiben mit Blut. Stimmt nicht. Er hat nur gesagt, du musst kurz mir meine Referenz erweisen. Und das wissen Sie. Wie oft in Ihrem Leben das schon war. Bei einer betrügerischen Sache im Geschäft. Sie müssen nur kurz mitmachen. Und sonst sind Sie drin. Sie müssen nur einmal in der Kumpanei dabei sein. Mit dem Bösen, mit der Lüge, mit der Unreinheit, mit dem Gemeinen. Und schon sind Sie drin. Und dann zieht einer das unheimlich mit. Das sind so Kräfte. Der Teufel verlangt nicht viel. Nur einmal sagt er, komm mit. Da sind wir alle schwach. Und die Versuchung steht vor uns x-mal jeden Tag, dass wir uns beugen, dass wir uns anpassen an die Bräuche dieser Welt, die alle vom Fürsten der Welt beherrscht sind. Jesus hat nicht sich gebeugt und darum kann ich siegen. Er kann mich frei machen von allen Bindungen des Bösen. Und er kann dem Teufel gebieten, dass er weicht. Jesus ging den Weg ohne große Massen von Menschen. Ihm war es nicht wichtig, ob er im Fernsehen kommt oder in der Zeitung. Ich sage das mit unseren Vokabeln. Jesus wollte nur dem Vater gehorsam sein. Und das ist für ihr Leben gar nicht wichtig, ob sie große Resonanz haben und die Menschen ihnen zujubeln, ob sie Anerkennung und Ehre haben, sondern bloß, ob sie treu in der Aufgabe dienen, wo Gott sie braucht. Und das war Jesus wichtig. Wenn er den Weg zum Kreuz ging, dass er eine Erlösung schafft, damit diese Welt überwunden wird. Wir hatten das in unserer Freizeit auf dem Michelsberg. Das war am letzten Tag der Text aus dem ersten Johannesbrief. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und dann brauche ich nicht mehr auf den Teufel zu starren und gar nicht mehr sagen, wo und wie die Versuchung kommt, sondern ich darf sagen, Herr, ich will mich trennen von all dem, was bei dir nicht richtig ist. Und ich möchte dann wissen, dass du mich beschützt und bewahrst. Und mit dir darf ich siegen und überwinden. Und dann darf ich der Ritter sein, von dem Albrecht Dürer doch das Bild gemalt hat. Aber ich weiß, woher die Rüstung kommt und der Schutz und warum der so fest auftreten kann. In Jesu Namen. Amen. Dann singen wir noch vom Lied 524, die Verse 8 bis 11.
Thank you.
Wir wollen beten. Unser Heiland Jesus Christus, du hast all die Versuchungen erlitten und weißt, wie wir täglich umkämpft und verführt sind. Aber wir wollen dir danken, dass du uns siegen lässt, nicht indem du uns hineintreibst in neue Auseinandersetzungen, sondern indem wir uns unter deine Macht, unter deinen Schutz, unter deine Vergebung stellen dürfen. Du musst uns ganz rein machen, ganz das Alte abwaschen. Und dann sind wir so froh, dass wir von dir behütet und bewahrt werden. Und du gibst uns dein Wort, nicht bloß einzelne Bibelsprüche, sondern dein Wort in der ganzen Weite, das uns leitet und auch hilft, die Versuchung zu entdecken und sie zu wehren. Herr, bewahre auch uns in den kommenden Tagen, dass wir in den Aufgaben, in denen wir stehen, dir treu sein können, dir dienen können, damit wir dort deine Zeugen sind. Und wir möchten auch bitten für diese Welt mit ihrem ganzen Unfrieden, mit ihrem namenlosen Leid, dass du dich erbarmst. Wir denken auch an die schrecklichen Kriegsauseinandersetzungen am Golf, aber auch die furchtbaren Kämpfe, wie sie überall in Afrika toben, in Asien, in Mittelamerika, in Südamerika, wie Menschen heute leiden. Wir wollen doch helfen, auch mit aller äußeren Hilfe, aber lass du Menschen erfahren, wie du in den Nöten deinen Trost gibst, wie dein Evangelium uns birgt, auch in den schrecklichen Katastrophen dieser Welt. Und wir dürfen dich bitten, komm bald, Herr Jesus, mach du diesem Leid der Welt ein Ende. Und wir wollen dich auch für dein Volk Israel bitten, auch in diesen Tagen. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte Platz. Wir wollen das schöne Lied 253 nicht mehr singen. Machen Sie Ihr Buchzeichen rein in Ihrem Gesangbuch und lesen Sie es zu Hause. Auch dieses schöne Lied, ich hätte noch gerne viele Lieder mit Ihnen gesungen, aber wir haben schon viel gesungen. 262, wo diese schönen Verse kommen, die haben wir heute Morgen schon in der Hausandacht bei uns gesungen. Herrscher, herrsche, Sieger, siege, König braucht dein Regiment. Zerbrich doch die Satansherrschaft bei uns und lass uns Freiheit erleben. Ich will nur noch die Abkündigungen, die Mitteilungen hier Ihnen sagen. Auf Ihrem Platz liegt der Notizenzettel. Der geht ja schon bis in April hinein. Nehmen Sie den bitte mit. Ganz wichtig ist mir die Bibelwoche in den Passionstagen. Da liegt hinten schon das gelbe Programm, so im DIN A5-Format, im Halbformat. Nehmen Sie dieses Programm mit und halten Sie sich bitte diese Zeit frei. Mir ist das so wichtig, dass wir gerade in der Passionswoche eine Zurüstung haben, eine, ich nenne es Bibelwoche, es ist eine Form von Bibelschule, aber so kontrastreich, dass es uns nicht zu viel wird, sondern auch in der Fülle für uns eine große Bereicherung ist, dass unser Glaube fundiert wird. Das liegt hinten aus, das Programm. Die jungen Männer unserer Gemeinde, die haben eine Sommerfreizeit, da liegt der Prospekt hinten auf dem Simsen auf. Und bei den anderen Ablagen, da liegt die Einladung zu dem Schulungswochenende für junge Leute als Mitarbeiter bei der Jugendevangelisation, die im November stattfindet. Aber die Schulung ist schon am nächsten Samstag. Da ist
auf dem Zettel steht dummerweise drauf Schulungen für die Evangelisation im November, dann denkt jeder, ach, das ist da, erst ist so ein länglich gelber Zettel. Das ist wichtig, diese Schulung ist am nächsten Samstag für alle, die dort als Mitarbeiter mithelfen wollen bei dieser Evangelisation im November mit Theo Lehmann. Jetzt gucken Sie einfach und nehmen Sie mit von diesem Papier, was Sie brauchen können. Unser Opfer wollen wir heute geben für die Arbeit unserer Familie Kümmel, Hort der Hoffnung. Suchtabhängige Menschen, alkoholabhängige Menschen, aber nicht nur Alkohol, sondern suchtabhängige Menschen, die die befreiende Macht Jesu erfahren. Das ist so eine große und bewegende Arbeit. Wir sind so dankbar, dass Kümmels in diesen Dienst gingen und dort arbeiten. Wir wollen immer wieder durch unsere Opfer dieses wichtige Werk mittragen. Bestattet wurden in der vergangenen Woche Frau Margarete Burmeister, 78 Jahre, Wernhaldenstraße 19. Käthe Kurpanjek, Hohenheimer Straße 37, im Alter von 81 Jahren. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und wir wollen in diese Welt gehen, aber nicht in eine Welt, wo wir auf den Fürsten der Welt starren, sondern sagen, er kann uns nichts mehr schaden, weil wir unter der segnenden Hand Jesu stehen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.